Haus am Dom, der Podcast.
Ich freue mich ganz außerordentlich, dass wir eine Kollegin aus der katholischen Theologie der Universität Frankfurt hier bei uns haben, Vera Pirker. Seit 2020 ist sie als Kollegin hier mit der Professur für praktische Theologie und Religionspädagogik tätig. Es ist für sie auch eine kleine Rückkehr damit verbunden gewesen nach Frankfurt, da sie hier in Frankfurt auf der anderen Mainseite an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen gearbeitet und studiert hat und dort promoviert wurde mit der Arbeit mit dem Titel Fluide und Fragil, Identität als Grundoption zeitsensibler Pastoralpsychologie. Ein profiliertes Werk. In den letzten Jahren hat sie an der Universität Wien gearbeitet und sie beschäftigt sich intensiv mit der Bedeutung und theologischen Reflexion der Social Media, insbesondere mit YouTube und Instagram, und rückt dabei die Bedeutung des Bildes in den Fokus ihrer wissenschaftlichen Arbeit und baut dabei auf den gesellschafts- und kommunikationstheoretischen Studien und Analysen des Iconic Turn auf. Dementsprechend hat sich für Vera Pirker ein weiterer Forschungsschwerpunkt in der Verhältnisbestimmung von Film und Theologie ergeben, aber heute ist sie in besonderer Weise natürlich in ihrer Kompetenz im Umgang und in der Analyse der Social Media und deren bildgebenden Dimensionen gefragt. Nur am Rande sei bemerkt, dass sie sich auch als Religionspädagogin mit Fragen der Digitalität und den entsprechenden Veränderungsprozessen für schulische Bildungsfragen beschäftigt und ein weiterer Forschungsschwerpunkt und Bereich der Kooperation auch mit Ilona Nord hier im Raum und mit anderen, mit Thomas Schlag etwa und mit mir, ist in den letzten Monaten die empirische Erhebung Contalk Churches Online in Times of Corona gewesen, in dem sie ganz maßgeblich engagiert ist. Ich freue mich, dass wir dich als hochkompetente Kollegin heute hier vormittags in Frankfurt begrüßen dürfen. Herzlich willkommen, ich bin gespannt auf deinen Beitrag.
Ja, vielen Dank für die tolle Begrüßung. Zur Macht der Bilder, theologische Anthropologie in digitalen Bildkulturen ist das Thema meines Vortrags, auch das Thema des Textes, das ich zu diesem Buch, das wir heute vorstellen, Theologie und Digitalität, ein Kompendium vorstellen dürfen. Professor Wolfgang Schröter hat vorhin ja die The Types of Intelligence des Menschen dargelegt und da auch die Frage nach der Abbildbarkeit gestellt, die mögliche Abbildbarkeit in künstlichen Intelligenzen. Ich wende mich den digitalen Bildkulturen zu. An diesen digitalen Bildern, denen werden häufig Thesen der Verflachung, der Oberflächlichkeit nachgesagt. Zugleich eröffnet sich in den Bildpraktiken ein Fundus emergierender sozialkultureller Praktiken, die das Abtauchen in die vielbeschworene Kultur der Digitalität so leicht ermöglichen, dabei aber auch hochgradig verwirrend wirken, sehr plattformspezifisch, häufig mit starken plattformspezifischen Dialekten, auch oft voraussetzungsreich in der Entschlüsselung. Mein Vortrag folgt der Gliederung, ein Blick auf die digitalen Bildkulturen als Herausforderung für die Bildtheologie. Dann schauen wir in die Anthropologie der Lebenswelt, Bildmedien und Plattformnutzung und auch die Fragen nach Bildern als Selbst- und Welterzählung. Wir blicken auf Bilder als Medien religiöser Kommunikation, und zwar als strategische Kommunikation, institutionelle Kommunikation und der Blick in den User-Generated Content und schließen mit einigen Perspektiven für die theologische Anthropologie. Im März 2016 postete Kevin auf seinem Instagram-Account dieses Bild. Er begegnet Papst Franziskus in einer persönlichen Audienz. Die beiden tauschen sich offensichtlich über etwas aus. Es scheint auch interessant zu sein. Der Papst schaut den jungen Mann an. Er hat die Augen niedergeschlagen. Kevin hat dies auch in seiner Caption, also der Bildunterschrift, festgehalten, die da lautet: "Today I had the honor of meeting Pope Francis. We spoke about the power of images to unite people across different cultures and languages. It was by far one of the most memorable experiences of my life." Ausrufezeichen. Kennen Sie Kevin? Er ist international mindestens eine so einflussreiche Person wie der Mann in Weiß. Den Mann in Weiß erkennen die meisten vermutlich leichter. Der greift ja auch auf eine längere institutionelle Geschichte zurück. Kevin hat auch Geschichte geschrieben, seit er 2010 eine App in den iPhone App Store geladen hat. Er ist einer der beiden Gründer von Instagram, Kevin Systrom. 2015 wurde Instagram an Facebook verkauft für die damals fantastisch klingende Summe von 1 Milliarde Dollar. Ich denke, es hat sich vielfach ausgezahlt. Das klang damals viel. Instagram hat sich inzwischen zu einer der wichtigsten Social-Media-Apps entwickelt. Sie ist bildproduktiv, prägt Gesundheit, positiv und negativ. Sie ist oberflächlich und tiefgründig zugleich. Es ist eine Werbeplattform, eine politische Plattform und natürlich auch eine Datenkrake, eine Plattform der Informationssammlung über individuelle Interessen. Wofür der Papst berühmt ist, muss ich jetzt nicht eigens darstellen. Ob er stärker in das Leben von jungen Menschen und auch in einer so großen Anzahl junger Menschen eingreift, als es Kevin gelungen ist, der hat 2018 Instagram aktiv verlassen, als die Plattform 1 Milliarde Nutzer erreicht hat international. Das sei einmal dahingestellt. Um die Divergenz und die Abständigkeit der Theologie von der digitalen Bildkultur ein wenig zu illustrieren, stelle ich kurz zur Diskussion das in meinen Augen wirklich grandiose vierbändige Handbuch der Bildtheologie, das im Münsteraner Kontext herausgegeben wird und bildtheologische Grundfragen entlang der christlichen Kulturgeschichte prägt und schreibt. Reinhold Höps schreibt in der Einleitung, dass sie 4 Gravitationsfelder begehen. Zum einen wenden sie sich zu christlich-bildlichen Organisationsformen, also zum Beispiel der Frage nach der Ikonik oder nach der Kultur der Ikone, der Ikonografie. Dann die Perspektive der Darstellung des Undarstellbaren, also die Frage auch nach dem Bilderverbot, die sich theologisch als Bilderverbot fokussiert. Der Blick auf das Bild als Medium und Gegenstand in religiösen Bildungsprozessen, hier sind sehr häufig Bilder der Kunst gemeint, und auch die Frage nach dem Entstehen einer Kunstreligion. Wie Judith Kleiber gezeigt hat anhand des Rome Call for AI Ethics über die Tagung im Vatikan 2020, ist die religiöse Exekutive keineswegs so abständig von den Bildern wie die Theologie, dazu später mehr. Kevin Systrom wird 2019 zitiert im Internet Trend Report. In diesem Internet Trend Report wurde der Internet- und Bildbegriff für 2019 als quasi äquivalent bezeichnet, weil Bildkommunikation so im Vordergrund der Online-Kommunikation als Ganze steht. Und er sagt, "People have always been visual. Our brains are wired for images. Writing was a hack, a detour. Pictorial languages are how we all started to communicate. We are coming full circle. We are reverting to what is most natural." Also man kehrt zurück, der Kreis wird voll, man verlässt die Schriftsprache, man geht zurück in die Pictorial Languages. Und das Tolle der Pictorial Languages ist natürlich, dass sie keine Sprachen brauchen, sondern eigentlich international verstehbar sind, über Sprachgrenzen hinweg auch verstehbar sind. Und auf der anderen Seite, als selbst einer Textwissenschaftlerschaft angehörende Person, sehe ich natürlich auch die großen Schwierigkeiten darin, ist es denn so, dass wir die Sprache verlassen können und einfach ins Bild abgleiten können? Was passiert denn eigentlich, wenn die Kommunikation so stark visuell wird? All dies hängt natürlich auch in den letzten Jahren sehr stark zusammen mit der mobilen Fotografie und auch dem mobilen Internet, die diese mobile Fotografie an jeden Ort, zu jeder Zeit möglich macht. Die Bilddistribution, die Bildproduktion, die Bildkommunikation hat sich in den letzten 20 Jahren radikal verändert. Digitale Bildkulturen werden forschend begleitet, zum Beispiel von den Visual Culture Studies, von visueller Kommunikationsforschung. Es gibt das Feld der visuellen Soziologie, insgesamt die Bildforschung schaut inzwischen auch stark auf diese Perspektiven und Medienpädagogik und Kunstdidaktik sind in diesem Feld auch unterwegs. Digitale Bildkulturen, das heißt, dass man schaut auf eine dynamische Erweiterung der Medienformate und auch den spezifischen Logiken und Strukturen des Internets folgt und daraufhin eine Reflexion und Analyse betreibt. Ganz wesentlich ist in diesem Feld in den letzten 2 Jahren, glaube ich, ist sie erst entstanden, die Reihe von Anne-Kathrin Kohut und Wolfgang Ulrich, Digitale Bildkulturen, eine kleine bunte Reihe, die sozusagen diese ganz verschiedenen neuen Perspektiven auf Bild, die sich so in den letzten 10, 20 Jahren entwickelt haben, teilweise sehr schnell, teilweise sehr weitreichend, teilweise mit sehr großen Bewegungen oder mit großen Effekten auch sozusagen entwickelt hat. Da gibt es diese Reihe, die ich Ihnen auch gerne ans Herz legen möchte. Wir schauen auf neue Formen der Beziehungsgestaltung und auch der Kommunikation. Die Bilddistribution hat sich verändert und auch die Medienerzeugung hat sich verändert, denn es kommt zu so einer Art man nennt das dann gerne Demokratisierung der Medienerzeugung. Darüber müssten wir jetzt auch diskutieren, ob das wirklich eine Demokratisierung ist. Aber auf jeden Fall kann jeder mit dem eigenen Bild oder mit dem Bild der Situation, in der sie oder er steckt, eintreten und Anteil nehmen am Dialog. Bilder sind auch Selbstausdruck und Gruppeneinschreibung. Also man bringt sich selbst zum Ausdruck oder zeigt, dass man einer bestimmten Gruppe zugehörig ist durch die Art und Weise, wie mit Bildern kommuniziert wird. Zu beobachten ist der Trend vom Bild zum Bewegtbild, also insgesamt zum Bild und auch mehr und mehr zum Bewegtbild. Zum Beispiel ist Twitter im Jahr 2019 zu mehr als 50% schon Bildkommunikation gewesen. Die Kommunikation mit GIFs, mit Memes, mit Bildern, mit Nachbotschaften, die in Bildern und im Text zugleich stehen, haben bei Twitter eine ganz starke Position gefunden. Das ist sehr interessant, weil gerade Twitter-Forschung, da gibt es relativ viel, weil Twitter recht leicht zugänglich ist für die Forschung, sehr lange nicht bildgebunden, sondern textgebunden arbeitet. Text ist halt leichter, forscherisch zu verarbeiten, auch als Bilder, die ja oft so schwierig sind. Bilder sind simultan und polysem, sie sind nicht chronologisch strukturiert. Den ersten Blick schon sind alle Informationen zur Verfügung und die lassen sich aber häufig nur sehr vermeintlich schnell erschließen, sondern man muss die Zeige- und die Verweisstrukturen in Bildern analysieren. Es geht auch um die Frage der emotionalen Resonanz, die bei einem Bild oft viel unmittelbarer ist als beim Lesen eines Textes oder als beim Erarbeiten eines Textes. Bildwelten haben vorrangig virtuellen Charakter. Digitale Bildkulturen finden nur im digitalen Raum statt. Sie verbleiben ganz im Digitalen, also Bilder werden digital produziert, distribuiert und rezipiert. Die finden nicht den Weg hinaus sozusagen aus diesem virtuellen Netz. Zur Analyse von Social-Media-Bildern habe ich ja gerade auch schon etwas gesagt. Wichtig ist, dass man die Bilder als Kommunikate wahrnimmt, also wirklich auch den plattformspezifischen Kontext mit berücksichtigt und so diese verschiedenen Dimensionen auch mit thematisiert. Bilder sind sehr beiläufig in der Wahrnehmung, prägen sich aber tief ein. Ja, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte oder ein Bild, da verankert sich nochmal visuell, an einem visuellen Ding verankert sich nochmal Gedächtniserinnerung ganz anders als in einem Text. Zum Bewegtbild wollte ich noch sagen, dass der Film natürlich auch ein großes Thema ist. Der Film wird länger und länger, ja, die Serienproduktionen, also Geschichten enden nicht mehr nach 90 Minuten und auch nicht nach 120, sondern so 360 Minuten ist der neue Trend eigentlich, die 6 Folgen lange Serie, die dann aber natürlich sich auch über viele Staffeln hinwegziehen kann. Also das Bewegtbild wird länger und länger und zugleich wird es kürzer und kürzer, wenn wir an solche Plattformen wie TikTok denken, die als 15-Sekunden-Clips funktionieren. Ein Hinweis noch, die gestische Kommunikation. Die Bilder führen heute dazu, dass wir gestisch kommunizieren. Es gibt Rückwirkungen von Social-Media-Bildern oder von Online-Bildern auf die körperliche Bewegung. Ich habe Ihnen ein Emoji mitgebracht, beziehungsweise so ein Memoji, ein Sticker aus der Telegram-App, an der ich immer ganz gerne auch so diese Referenzialität erkläre. Das ist das Emoji, Face Blowing Kiss, eine Geste, die wir mittlerweile auch auf Fotos, auf Selfies zum Beispiel finden. Das ist eine eigentlich nicht ganz natürliche Geste mit diesem zugezwinkerten einen Auge und der Perspektive, der Gestik der Hand. Ja, da wirken sozusagen die Bilder zurück auf unsere körperlichen Bewegungen. Und dieses hier ist ganz besonders interessant. Das ist eine russische Grafikerin, Anna Schumskaya, hat aus der Serie von Paolo Sorrentino Jude Law als Papst Pius den 13. genommen und hat ihn zu einem Telegram-Sticker-Set umgewandelt. Und jetzt können Sie quasi von dem Papst Küsschen schicken lassen online. Es ist so diese Mimifizierung, die da in diesem Bild zum Ausdruck kommt. Mit Guido Meyer von der RWTH Aachen möchte ich doch darauf hinweisen, dass wir Bilder im digitalen Kontext wirklich auch heute als anthropologische Kategorie verstehen müssen. Damit kommen wir zum nächsten Punkt, Anthropologie der Lebenswelt. Bildmedien und Plattformnutzung möchte ich zeigen am Beispiel von Instagram und hier am Beispiel der ganz aktuellen Jugendbeobachtung der MPFS-Studie 2020, also die GYM-Studie ist das. Nach WhatsApp ist Instagram die wichtigste App für 35% der Jugendlichen, sowohl für Jungen als auch für Mädchen. Sie wird von 72% der Jugendlichen täglich oder mehrmals wöchentlich genutzt, also hat eine sehr, sehr starke Rückkehrrate auch. Das ist im Vergleich zu 2019 ein Plus von 18%. Mädchen nutzen deutlich stärker bildorientierte Angebote, also zum Beispiel Instagram, Snapchat, TikTok oder Pinterest. Jungs sind eher streaming-orientiert, bei denen kommt Twitch nochmal ganz stark nach oben. TikTok ist übrigens 2019 auf 2020 noch rasanter gewachsen, hat nämlich plus 19%, aber es ist noch nicht vergleichbar mit Instagram im Blick auf die Durchsetzung und die Nutzergruppe ist stärker eingeschränkt in der ganz jungen Generation, also wirklich unter den Teenagern vor allem, während Instagram inzwischen so Teenageralter beginnt und so bis 40 aufwärts sozusagen sich orientiert. Bilder sind Selbst- und Welterzählungen. Zu beobachten ist, dass es mehr Consuming als Prosuming gibt. Selten wird eigener Content eingestellt. Es gibt so plattformspezifische Dialekte, auch in der visuellen Struktur des Contents. Ein jetzt auch nicht mehr ganz neuer Trend ist eben diese direkte Ansprache der User im Real Talk, insbesondere in Instagram Stories, in denen sehr, sehr viel mitgeteilt wird, in der sehr, sehr enge Annäherung auch an die Personen, an die Plattform, an die accountbetreibenden Personen möglich zu sein scheint. Instagram macht eine sehr enge Verschränkung zwischen dem Virtuellen und Realen. Das emotional, die Inhalte sind emotional tangierend, sind oft positional, es gibt auch politischen Ausdruck. Ganz interessant ist auch, dass Instagram eine Rückwirkung auf die psychische Gesundheit zu haben scheint. Aktive Nutzung von Plattformen scheint zum Wohlbefinden durchaus beizutragen, weil Menschen eine Erhöhung ihres sozialen Kapitals erleben und auch ein starkes Gefühl der Einbindung haben und auch das Gelingen sozusagen des Kontakts. Aber bei vor allem passiver Nutzung gibt es so diesen Trend zum stärkeren sozialen Vergleich, Neid, die Fear of Missing Out, die idealisierten Körperbilder und die Stereotypen selbst inszenieren. Können auch zu einem sehr großen Stress und dann zu negativen Wellbeing beitragen. Nicht zu vergessen sind natürlich auch ökonomische Interessen, die mit solchen Plattformen immer zusammenhängen. Sticky Design, es gibt diese Never-Ending Stories, man ist ständig online, um auch nichts zu verpassen. Und User-Generated Content, so funktionieren die Plattformen. Ohne den Content, der von Usern eingestellt wird, werden die Plattformen ja schlicht und ergreifend leer. Kevin Systrom sagt, it's not about the beauty, it's about the story you tell. Kommt zum nächsten Schritt, Bilder als Medien religiöser Kommunikation. Der erste Bereich sind hier Erkundungen im Dienste der Verkündigung. Religion schien lange Zeit auf Instagram eine Nische zu sein. Es ist eine stark wachsende Nische. Natürlich im Vergleich zu den Hauptthemen der Plattform ist Religion kein Hauptthema, aber es ist doch eine sehr stark wachsende Nische. Die Forschung hat sich schon seit einigen Jahren beschäftigt, zum Beispiel mit den Hijabistas, den Hijab-tragenden, international vernetzten, fashion-interessierten Instagram-Influencerinnen. Und in Deutschland ist zum Beispiel in den vergangenen 3 Jahren ein sehr starkes Wachstum religiöser Kommunikation in Instagram zu verzeichnen. Auf dieses Feld, Hashtag digitale Kirche, Hashtag katholisch auf Insta, werde ich heute aber nicht eingehen. Meine Konzentration ist heute eine sehr katholische, da ich die religiöse Kommunikation vorrangig am Beispiel des Vatikan oder des Bezugs zum Vatikan beschreibe. Papstgeschichte ist immer eine Mediengeschichte gewesen. Schon von Leo dem 13. existieren Filmaufnahmen, in denen er das Publikum segnet, 1896 oder 98 war das. Immer aufgeschlossen zeigt sich die päpstliche Kommunikation gegenüber der medialen, auch bildlichen Kommunikation, nicht zuletzt daran zu erkennen, dass in jedem kirchlichen Haus ein Papst und ein Bischofsbild hängt. Ich habe Ihnen einen Screencast mitgebracht. Auf der Webseite des Vatikan wurde einige Zeit im Jahr 2019 eine Art visuelle Predigt angezeigt, der berührbare Papst. Sie merken aber auch beim Betrachten dieser Bilder, dass die Predigt eigentlich erst im Kopf entsteht, in einer individuellen, unmittelbaren Resonanz auf diese Bilder, auf diese Kombinationen. Und gerade diese erste Kombination, wie der Papst das Kind küsst, ist 2019 vielleicht noch gegangen. Heute würde man das vielleicht nicht mehr darstellen. Diese visuelle Predigt zeigt aber auch den berührbaren Papst. Ja, Charisma, Leadership and the Digital, gibt es eigene Forschung dazu, auf die ich jetzt ein bisschen eingehen möchte. Nämlich Golan und Martini haben den Instagram-Account des Papstes beforscht. Der Instagram-Account des Papstes war der Anlass des Besuches des Instagram-Gründers im Vatikan. In seiner Gegenwart wurde der aktiv geschaltet. Golan und Martini haben 2019 publiziert eine Beforschung der Bildkommunikation des Instagram-Accounts Franziskus. Der hatte damals 429 Posts in dem Sample, das sie zwischen 2016, 20.03.2016 genau, bis zum 23.07.2017 über den Zeitraum von 16 Monaten eingestellt haben. Es sind also 429 Bilder in dieser Zeit. Sie haben die Bilder analysiert nach der Location. 71,4% der Bilder sind im Vatikan, 18% auf apostolischen Reisen, 9,2% uneindeutig. Interessanter wird das Feld des Haptic Engagements. 49,8% der Bilder sind ohne physische Interaktion. In der Regel ist da der Papst alleine darauf zu sehen. Aber auf der Hälfte der Bilder entsteht physische Interaktion mit Gläubigen. 25,7%, mit einzelnen Ritualprojekten 9,2%, mit nicht rituellen Objekten 12,4% und auch mit Klerikern da nur 3,2%. Die Blickrichtung, Begegnungsrichtung ist eine weitere Analysekategorie gewesen. Der Papst schaut häufig in die Kamera direkt, bricht also die vierte Wand, adressiert die Menschen auf der anderen Seite, auch die Rezipienten direkt, die Gläubigen online. Oder die Blickrichtung zu den Personen und Objekten der Interaktion, also die unmittelbaren Begegnungen, in denen er steht. Auf 11% der Bilder hat er geschlossene Augen, meditativ. Die Begegnungsrichtung ist hier die Transzendenz. Die Durchbrechung dieser hypothetischen Distanz, Golan und Martini sprechen hier von der Distant Charismatic Leadership. Ich habe Ihnen zur Illustration oder zur Darstellung das erste Bild des Accounts mitgebracht. Also da sehen Sie die Begegnung mit der Transzendenz, eine versenkte Situation, eine mit geschlossenen Augen, auch an niemanden anders gerichtet. Und Sie sehen aber auch, dass Franziskus, also der Account, ist ja nicht er persönlich, sondern die Vatican Media, die richten sich in diese direkte Kommunikation in der Caption auf vielen verschiedenen Sprachen, betet für mich, orate pro me, pray for me, rezat por mi, pregate per me, Arabisch kann ich nicht lesen, pray pour moi, also die verschiedenen Orientierungen. Es ist hier die offizielle Kommunikation eines personalisierten institutionellen Accounts, der eine große Internetgeschichte geschrieben hat, über 7,2 Millionen Follower inzwischen. Es ist eine offene amtskirchliche Bildpraxis des Papstes. Der Papst ist nur ein Like entfernt. Also Sie folgen ihm und er ist sofort bei Ihnen. Und es ist auch ein Beitrag, das ist die kritische Anmerkung, Nutzer, Nutzerinnen auf der Plattform zu halten, ja, weil man kann nur dort ihm so nah begehen. Die monodirektionale Kommunikation, der Impuls wird hier immer vom Account-Betreiber initiiert, ist natürlich auch zu berücksichtigen. Der nächste Blick geht in diesen User-Generated Content, nämlich die Praktiken von Nutzern und Nutzerinnen von Instagram. Das ist auch die haben sozusagen religionsbezogene Bildpraktiken, die ich in diese digitalen Bildkulturen hinein verorte. Und in meinem Beitrag im Buch habe ich dargelegt, ein prominentes Beispiel, das Pope-Selfie. 1951 Beiträge gab es auf öffentlichen Profilen im November 2020. Und in dem Beitrag beschrieben habe ich die 18 frühesten Bilder. Von Beginn an lassen sich hier verschiedene Genretypen darstellen. Die offene Referenz, wo so ein bisschen unklar ist, wieso der Hashtag Pope-Selfie gesetzt wird, die Menschenmenge, in der sich eine Person befindet, im Hintergrund der Papst, der Umgang mit medialen Repräsentationen, der Pop-up-Pope, wir sehen gleich Beispiele dazu, die Beobachtung einer Selfie-Aufnahme, hatten wir gerade auch schon eine in dieser visuellen Predigt, und das Selfie mit dem Papst sowie humorige Kommentare, Kritiken, eine Erheiterung, die sich bei den postenden Personen natürlich immer an die eigene Zielgruppe richtet. Das Selfie ist die vielleicht am meisten diskutierte digitale Bildpraktik. Ein Foto, ein Schnappschuss, der eine Person in einer spezifischen Situation an einem Ort mit einem visuellen Kommentar an seine eigene spezifische Zielgruppe richtet. Wolfgang Ulrich hat in dieser erwähnten Reihe Digitale Bildkulturen das Selfie als emotional-gestische Kommunikation begriffen und in einen großen kunstgeschichtlichen Zusammenhang eingeordnet, die sich von Künstler-Selbstporträts, Albrecht Dürer sei da natürlich erwähnt, bis in die Gegenwart erschrecken und social frei für alle zugänglich geworden ist. Das Selfie darf nicht als Selbstporträt verstanden werden. Es hat weitaus mehr Bedeutung. Es ist nicht nur die selbstreflexive Identitätsarbeit, sondern es geht hier um die interaktionale und kommunikative Komponente. Bildtheoretisch ist das Selfie so interessant, weil sich hier das klassische Analysedreieck von Autorin, Werk und Rezipientin verschiebt, nämlich Urheberin, Motiv und die erste rezipierende Person fallen in eins. Zudem liegt dem Selfie immer eine Verkennung zugrunde, da sie sich durch Filter, durch Bearbeitung, durch Spiegelungen und im Posing da sehr intensiv analysieren lässt. Der eigentlich interessante Zusammenhang digitale Bildkulturen, da steckt die Anthropologie mit der Ekklesiopraxis in Kontakt. Die visuellen Kommunikate sind Formen des Selbstausdrucks. Es gibt sehr spezifische Positionierungen, zum Beispiel zu einer religiösen Autorität, das ist der Bereich, den wir jetzt zusammen angeschaut haben. Bildinhärent ist in der religiösen Kommunikation auf Instagram natürlich auch latente und manifeste Kritik wahrzunehmen. Und ich würde sagen, dass wir dort so eine Art Sensus Instagram Fidelium erreichen können. Zwei ganz aktuelle Beispiele, der Hashtag Love is no sin und Mein Gott diskriminiert nicht, die trenden so in den letzten Wochen und Monaten. Und rechts ist ein recht aktuelles Bild von einer Segensfeier, eindeutig in der katholischen Kirche. Sie sehen die Christus-Ikone im Hintergrund, Sie sehen die katholische gelb-weiße Fahne und daneben die Pride-Fahne. Und links unten eine alte visuelle Tradition, eine alte Kommunikationsform, ein Fronleichnam-Blumenteppich, eine Ministrantengruppe am Boden. Sie hat hier ein Herz mit der Love is No Sin Pride-Flagge gestaltet. Vielen Dank.
Ja, Vera Pilker, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke in den Umgang mit dem Bild oder den Bildern und der Entwicklung einer eigenen Bildkultur, kann man, glaube ich, sagen. Ich hätte auch eine eigene Frage, aber ich gebe mal jemandem aus dem Chat den Vortritt. Ralph Keen, der aus Chicago hier heute bei uns dabei ist. Und der einen Hinweis oder eine Frage im Chat geschrieben hat und formuliert, Zitat, bedeutet diese Rückkehr in Anführungsstrichen zu visuellen statt verbalen Kommunikation auch eine Umorientierung von rationalen zu mehr emotionalen Formen der Informationsverarbeitung?
Ja, mit Sicherheit hängt das damit zusammen und das ist, glaube ich, auch eine Bewegung, die wir insgesamt zurzeit stark nehmen, auch in der Pädagogik, diese Perspektive, diese Verstärkung von emotionalen Aspekten, auch motivationalen Aspekten und der Rückgang des Kognitiven. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir so in der Religionskultur aktuell sehr stark beobachten, dass es nicht so sehr um die Konzentration auf das bessere Argument oder auf den Erweis der Existenz Gottes, ja oder nein, sondern auf die persönliche Positionierung, die oft eine emotionale Verankerung ist. Und in der Kommunikation glaube ich, dass das mit den Bildern auch so einhergeht. Also die Bildkommunikation auch im politischen Bereich, da gibt es auch sehr, sehr viel Forschung natürlich dazu, die ist sehr, sehr emotional orientiert und auch emotional targetiert. Also ganz klar, ja. Und ich glaube, das ist aber eine Bewegung, aus der wir im Moment auch nicht mehr rauskommen, die wir mitgestalten können und vor allem aber kritisch, also kritisch medienkompetent, reflexiv mit begleiten sollten und müssen. Ich bin selbst als Religionspädagogin und Mediendidaktikerin natürlich da besonders auch daran interessiert, hier eine kritische Betrachtung auch von Bildern und eine kritische Hinterfragung von solchen bildkommunikativen Kontexten zu begleiten.
Jetzt katholische Kirche, man könnte das analog wahrscheinlich für die anderen Kirchen auch sagen, da gäbe es so eine große Bild- und Medienaffinität. Zugleich offenbaren ja insbesondere auch Social-Media-Formate die hohen Defizite, die in der kirchlichen Ästhetik und auch in den Bildern dann immer wieder zu identifizieren sind. Das ist das eine. Das andere, muss man nicht sagen, dass es diese Medien- und Bildaffinität eigentlich immer nur insofern gibt, dass in den unterschiedlichen Medienformaten eigentlich ein strategisches Instrument für die eigenen Interessen auch ausgemacht werden kann. Wir haben ja noch bei Inter Mirifica, dem Konzilsdokument, eigentlich so ein Hineinragen eines Ressentiments und ein Liebäugeln, sogar mit Zensur, wo vormoderne Medienmechanismen eigentlich erkennbar sind. Und ich fürchte, dass die sich eigentlich bis in die Gegenwart halten. Also dass man im kirchlichen Kontext Medien immer nur dann als Chance begreift, wenn man meint, damit manipulativ irgendwie agieren zu können oder zumindest strategisch agieren zu können, aber dass keine unvoreingenommen positives Verhältnis eben zu diesen Formaten ist.
Ja, also würde ich unbedingt zustimmen, dass die offizielle institutionelle Kommunikation auch mit Bildern eine sehr an Verkündigung orientierte ist und eine sehr an sozusagen auch an strategischen kommunikativen Interessen orientiert ist. Jetzt ist es aber so, dass natürlich in diesen sozialen Bildpraktiken, die zum Beispiel bei Instagram zu beobachten sind, auch das Gegenläufige möglich ist und das kann sozusagen nicht verhindert werden. Und auf Instagram sieht katholisch halt zurzeit eher so aus wie die Bilder, die ich jetzt auf der letzten Folie gezeigt habe. Auf Instagram sucht man Hashtag katholisch und findet ganz viele junge Frauen, die über ihr Ringen mit dem Glauben, ihr Ringen mit der Amtskirche, ihr Ringen mit den Institutionen diskutieren und das auch recht offen mit ihrer eigenen Person verbinden. Etwas, was sich Theologinnen, und ich sage jetzt explizit nicht gegendert, vor 20 Jahren, glaube ich, nicht getraut hätten. Da entsteht eine ganz andere Perspektive. Das ist eben das, was ich mit diesem Sensus Instagram-Fidelium bezeichne. Und auch in der evangelischen Kirche, da ist natürlich die Kommunikation auch mit dem Bild nochmal anders, glaube ich, zu fangen. Ich glaube, das, was ich so mit dem Papst gezeigt habe, ist in dem Feld nochmal so nicht möglich, aber da ist natürlich was ganz anderes möglich, zum Beispiel die unglaubliche Medienaffinität von evangelikalen Kirchen oder von charismatisch orientierten Gemeinschaften, katholisch wie evangelischer Prägung, die sind schon lange da und sind schon lange aktiv in dem Feld und machen auch sehr spannende visuelle Kommunikation. Die kritische Begleitung ist da natürlich einfach eine wichtige Perspektive.
Würden Sie sagen, dass die Medien inzwischen im Grunde genommen nur noch Verwendung für Päpste haben, die charismatisch getunt werden können? Das ist eine böse Frage, aber weil es funktioniert ja relativ gut. Ja? Können Bildprogramme Charisma erzeugen, also eine Immersionskraft? Ist das möglich?
Also ich glaube nicht. Ich glaube, dass dass das spezifische Charisma von Franziskus jetzt so ein bisschen kongenial mit dieser Bildwelt einhergeht und dass die Offenheit der vatikanischen Kommunikation in dem Feld auch eine besonders große ist. Ich meine, es gibt immer eine Mediengeschichte des Papstbildes auch, der offiziellen, auch der inoffiziellen Bilder. Aber so viele inoffizielle Bilder gibt es natürlich auch gar nicht. Also in der Zeit sozusagen vor der Veränderung der Fotografie, dass man jedem Papst ein eigenes Image anhängen kann. Ich glaube, das hat früher auch nicht funktioniert. Da war natürlich die Strukturierung der Medien noch mal viel, viel stärker. Jetzt ist die Beobachtung oder die Begleitung noch mal eine andere geworden. Man kann aber neue Päpste kreieren. Wie gesagt, The Young Pope von Paolo Sorrentino ist natürlich auch eine beißende Medienkritik, eine beißende Bildkritik, und da ist ein ganz anderer Papst sozusagen als Gegenkontrast zu Franziskus formuliert worden. Bei den Protestanten würde ich sie nicht ganz entlassen, das ganze Kunstreligionfeld ist nicht so stark ein katholisches, sondern das ist tatsächlich sehr, sehr stark aus der protestantischen Theologie auch begleitet und auch von dort her gedacht. Und ja, und das Bild ist ja nie ganz einfach. Also ist auch in einer katholisch-theologischen Tradition nie ganz einfach zu betrachten oder zu analysieren gewesen. Aber diese, was mir einfach wichtig ist, ist diese Dynamiken der Veränderung, dieses Social-Foto und diese neuen Kulturen, die da auch sichtbar werden, die sozusagen mitzubedenken in die Lebenswelt der Menschen, auch in die Lebensweltanalyse von Menschen hinein. Und letzter Satz. Auf TikTok sind, glaube ich, die evangelischen Pfarrerinnen gerade so gut wie die katholischen Schwestern, also mindestens.
Wir haben eine online funktionierende Jugendkultur, die vor allem Instagram, TikTok und die von dir erwähnten Plattformen verwendet. Aber wo sind die Gefahren, damit wir sozusagen darauf auch nochmal hinweisen? Gibt es die überhaupt? Gibt es nicht dann doch auch sowas wie einen Rückfall sozusagen in eine Realität, die der Instagram-Welt gar nicht so entspricht? Oder was lässt sich dazu bemerken, analog-digital-Übergang?
Also dieses Zueinander von analog und digital, ich würde mich davon inzwischen sowieso schon verabschieden. Ich glaube, dass es analog und digital gar nicht mehr so ganz getrennt werden kann. Und zwar unabhängig davon, ob das jetzt dann auch auf der digitalen Front sichtbar ist, also ob man wirklich Bilder postet oder irgendwie sein eigenes Leben darstellt oder nicht. Viel interessanter für die Plattform ist natürlich auch die reine Nutzung, die Verweildauer, die Beobachtung, die Like, das Like-Verhalten, das Scroll-Verhalten, alle diese Dinge, die analysiert werden können, die Orte, an denen sich jemand aufhält, mit wem die Menschen in Kontakt sind, was in den DMs, also in den Direct Messages passiert, was in den privaten Accounts passiert. In der Öffentlichkeit sind ja nur die öffentlich zu sehenden Dinge. Kinder und Jugendliche haben in der Regel ja privat gestellte Accounts, aber Instagram kennt die natürlich trotzdem. Also die Daten werden erzeugt und sind da. Und ich glaube, da eine ganz hohe Aufmerksamkeit dafür zu haben und schon immer auch nochmal kritisch zu fragen, ist es jetzt zu befördern oder ist es zu begleiten? Aber ignorieren kann man es auf jeden Fall in keinster Weise. Gefahren liegen sicherlich da, wo Bilder so massiv prägend werden. Accounts, die so ein ideales Leben darstellen, und es gibt viele, viele, viele davon, ja, große Influencing-Accounts, in denen Werbegrenzen überhaupt nicht erkennbar sind. Im deutschsprachigen Raum gibt es da eine etwas stärkere Rechtsprechung, aber das betrifft tatsächlich nur das deutschsprachig verantwortete Feld. Also im internationalen Bereich ist es total wirklich auch erschreckend, wie Kinder präsentiert werden, wie viel gezeigt wird, wie viel sozusagen von einem scheinbar privaten Leben da ist. Und diese Enge auch, die parasozialen Beziehungen, die ja immer schon mit Medienstars oder mit Medienfiguren existieren, die sind auf dieser Instagram-Influencer-Ebene, haben die ein ganz neues Ausmaß oder ein ganz anderes Ausmaß erhalten. Und Davon müssen wir wissen und das müssen wir in Kenntnis haben. Der Papst ist jetzt nicht so ein Influential in dem Sinne, dass er persönliche Beratung in den Direct Messages betreibt. Also er reagiert schlicht und ergreifend auf gar keine Anfragen, wäre aber natürlich ein ganz großes Seelsorgefeld, also eine Möglichkeit. Also ich weiß es von Personen, die religiös kommunizieren online, zum Beispiel Theresa Brückner, die digitale Kirche sozusagen ganz viel auch auf Instagram sichtbar ist, Seligkeitsdinge, also Josephine Teske, Pfarrerin der Nordkirche, die da ganz viel macht. Hier in Frankfurt gibt's auch Jörn Niesner, der auf Instagram aktiv ist, und die haben ganz viel Seelsorgekontakte über ihre Instagram-Arbeit, und zwar in Bevölkerungsgruppen, die sie sonntags in ihrer Kirche vor Ort nicht erreichen. Und das ist ein ganz aktives Feld auch, das ist sozusagen zu begleiten und zu betreuen gilt. Und da sind die Menschen mit ihren Sorgen, da zeigt man sich als ansprechbare Person, als ansprechbare Persönlichkeit, halte ich für einen ganz wesentlichen Raum auch für Seelsorge in Zukunft und in Gegenwart und Zukunft. Und wenn es nicht von Verantwortlichen und Könnenden gemacht wird, wird es von anderen gemacht. Ja.
Das finde ich einen ganz wichtigen Hinweis, das Feld wirklich auch als ein Feld zu entdecken. Die Gefährdung durch Influencer, wir haben gerade erlebt, wie im aktuellen Gaza-Konflikt wichtige und starke Influencer plötzlich eine Anti-Israel-Position eingenommen haben und man sich dann wundert, warum plötzlich junge Menschen auf die Straße gehen, die keine Ahnung vom politischen Hintergrund haben, aber von den Influencern quasi ferngesteuert werden.
Und auf der anderen Seite aber auch die Black Lives Matters-Bewegung, die natürlich ganz stark auch Online-Awareness erzeugt, oder diese ganze Frage nach Gender-Perspektiven. Online entsteht da Bildung, ja, da werden Informationen weitergegeben, da finden sich Menschen wieder in anderen Menschen, dort geschieht Bildung und dort geschieht Vernetzung, dort treffen sich Betroffene, ist so ein schwieriges Wort, da treffen sich Menschen, die direkte Interaktionspartner in ihrem spezifischen Interessens- oder Notfeld sozusagen finden und sich dort auch vernetzen können. Und das ist also zum Beispiel auch im Bereich psychischer Gesundheit, gibt es da unglaublich viel Bewegung und unglaublich viel Dynamik. Das Gesundheitssystem, also in England ist man da zum Beispiel schon weiter, da gibt es sehr viel mehr Aufmerksamkeit, dass das auch sozusagen strategisch in Gesundheitskampagnen inzwischen mit eingebunden wird, die Praxis auf Social Media.
Und wie Menschen bewegt werden durch Social Media sehe, denke ich manchmal, wir laufen leer. Wo ist der inhaltliche Punkt, der uns zusammenhält? Welche Dinge treiben uns an? Du hast ein paar Beispiele gegeben, Black Lives Matter und so weiter. Das sind alles unheimlich gute Beispiele, dass es nicht leer läuft. Aber im Sinne der Frage auch für die Religionspädagogik, mit Kindern und Jugendlichen. Ich sehe kaum Arbeit an Bildern in der Gottesbeziehung. Das ist ein Feld, wo wir quasi blank sind, wo das Gebot sehr stark zu greifen scheint. Und ist das gut, das so weiter zu haben? Oder wäre es nun in einer visuellen Kultur unsere Aufgabe als ReligionspädagogInnen, als TheologInnen, dafür zu sorgen, dass auch in der Kommunikation zu dem, was wir Gott nennen, das Göttliche, weitergefasst, ich will es extra ein bisschen öffnen, damit es nicht ganz so evangelisch und katholisch wird, da mehr Visualität zu haben, um auch hier Identität besser ausbilden zu können.
Es gibt natürlich auch Kunstaccounts oder künstlerische Annäherungen, künstlerische Perspektiven, aber die Kommunikation in Social Media ist schon eine soziale Kommunikation im Vorrang. Ich würde auch nicht sagen, dass Gott einen Instagram-Account hat, aber das, was dort geschieht, muss in seinem Wissen sein oder in ihrem Wissen sein und wird auch mitgedacht und mitgeredet, da bin ich mir relativ sicher. Muss so sein. Ja.
Also ich würde einen Vermittlungsvorschlag machen, Ilona. Und zwar würde ich einfach sagen, vielleicht sollten wir semantisch abrüsten und zunächst einmal vom Göttlichen reden und vom Heiligen. Und da würde man sagen, an jeder Stelle mittendrin, ja. Ich glaube, das wäre ein guter Zugangsweg, dass wir da eine Stufe uns zurücknehmen und eher auf protestantisch würde ich sagen, auf die Otto'sche Tradition ein Stück weit zurückgreifen und sagen, ja, das sind doch unendlich viele Elemente inszenierter Göttlichkeit, inszenierter Heiligkeit. Und siehe da, es funktioniert auch noch, ja, so dass man vielleicht wirklich vom ominösen Großbegriff Gott einen Schritt zurücktritt und sagt, lass uns doch mal jetzt lebensdienlich in der Lebenswelt, auch in der medialen Lebenswelt, den Ausgang vom Göttlichen oder Heiligen nehmen, ja. Und ich glaube, das ist dann auch unter Umständen jüngeren Alterskohorten, als es meine ist, sehr leicht auch vermittelbar. Also ich bin da ganz optimistisch, ja, sondern ich glaube, wir müssen wirklich von dem Megabegriff Gott, da müssen wir, glaube ich, ein Stück weit wirklich semantisch rückbauen, um es einmal so zu sagen. Das wäre das Angebot, ja, weil dann kannst du wirklich all das, was Sie gerade gemacht haben, wunderbar einordnen, ja. Und dann würde man auch gar nicht sagen, dass das unbedingt leer läuft, sondern dann müsste man genau schauen, was heißt denn jetzt göttlich noch irgendetwas? Offenbar schon eine Form von Betreffbarkeit und Resonanzfähigkeit, ja. Und die Resonanz, die dann auch tatsächlich, ja, funktionieren. Das ist spielerisch, würde ich immer sagen, ist doch alles super. Ja, dass das so funktioniert. Also da hätte ich gar keine große Angst davor, dass das inhaltlich leer läuft.
Mir fällt doch eine gute Analogie ein. Auch einer der größten Instagram-Trends überhaupt ist ja Fitness und sozusagen körperliche Ertüchtigung im breitesten Feld. Also es ist unglaublich, wie viel Muskeln und wie viel Muskelaufbau, Sport und man dort sieht. Man sieht bei Instagram nur den Sixpack oder die schönen geformten Oberarme oder eben den Körper. Aber jeder weiß natürlich, dass das nicht nur ein Bild ist. Also da gibt's natürlich auch Apps dafür, aber im Grunde ist es nicht nur ein Bild, sondern da steckt ein hartes Training dahinter. Und so ähnlich ist es bei spirituellen Accounts tatsächlich auch. Also bei spirituellen Accounts oder bei religiösen Accounts, die ganz aktiv auch von ihrem geistigen Leben erzählen und berichten, da merkt man schon auch deutlich, wo wirklich eine Beziehung, eine gelebte Beziehung dahinter ist und wo es nur so ein La pour la ist. Ne? Auch nochmal Corona-Zeit, weil das ja auch für uns so ein Forschungsthema ist, Anselm Grün ist seitdem auf Instagram. Der hat, glaube ich, eine Nichte, die da aktiv ist und so ein bisschen mediale. Der ist auch so eine ähnliche, also auf kleinerem Niveau, aber so eine ähnlich steile Geschichte wie bei Franziskus. Der macht ganz viel so Live-Talks online. Und als geistliche Person, die andere Menschen echt in den Blick nimmt, ist er da ganz am richtigen Platz und ganz am richtigen Ort. Und das lebt aus einem Resonanzraum heraus. Und ohne den Resonanzraum würde es nicht funktionieren, würde ihm niemand folgen.
Ja, mir ist zu der Frage nach Gottesbildern nochmal eingefallen, dass wir zumindest, oder ich nehme zumindest auf Twitter in meiner Blase wahr, dass das Wort Gott mittlerweile anders geschrieben wird. Also teilweise in Anlehnung zum Beispiel an das Tetragramm mit einem Strich statt O, mit gängigen Markierungszeichen für Diskriminierungs- oder für, ja, Differenzlinien, wie zum Beispiel das Sternchen vorne oder statt dem O. Also da verändert sich quasi was auf der Textebene. Zum Bild kann ich nichts, oder fällt mir jetzt gerade auch tatsächlich irgendwie keine Referenz ein, aber das mit dieser Veränderung, wie ich das Wort Gott schreibe. Ich glaube, da tut sich auch was in Bezug auf unsere Vorstellungen von Gottesbildern. Und zu dieser Alltagsfrage beziehungsweise zu diesen Sehnsüchten hat, glaube ich, Hannes Leitlein gerade einen feinen Text in der jetzigen Zeit publiziert. Vielleicht genau als Anregung noch.
Ja, herzlichen Dank. Es ist vielleicht auch ein bisschen mitzubedenken, dass mediale Bildsprachen immer auch religiöse Konnotationen kannten, nicht nur im digitalen Feld der Social Media. Also ich denke immer mal an dieses filmische Motiv, dass beim Versterben eines Menschen dann ein Fenster geöffnet wird. Das ist ja fast so eine rituelle Handlung mit einer stark religiösen Konnotation, die fest etabliert ist, bis in Gegenwartsfilme hinein. Und daran wird vielleicht auch erkennbar, wie religiös produktiv mediale Bildsprachen sein können und insofern dann auch wieder positive Rückkopplungseffekte auf klassische verbale Formen von Theologie haben können. Denn das wäre ja etwas, Klaus Heusing, wo sich Theologien auch nochmal positiv irritieren lassen könnten in ihrer allzu schnellen, allzu forschen und selbstverständlichen Gottesrede. Von daher wäre das ein echter Lerngewinn, insbesondere in den medialen Bildsprachen. Bis hin zu Formen der Religionspraxis. Es gibt gerade das Kunstprojekt leben-tote.de, wo Erinnerungskulturen sozusagen mit dem Bild von Einzelpersonen während der Corona-Pandemie eben dann auch sozusagen als Erinnerungsort etabliert werden. Auch das sind ja religionsproduktive Formen, die vielleicht gar nicht ausreichend gewürdigt sind, auch aus der Perspektive von Theologie und Kirche heraus. Insofern würde ich an der Stelle fast keinen Punkt setzen, eher ein Semikolon. Wir haben in verschiedenen Gesprächen immer schon gemerkt, schon in den letzten Wochen und Monaten, dass wir über das Kompendium, das wir jetzt heute auch nochmal so vorgestellt haben, immer wieder entdecken, in welchen Bereichen und Segmenten eigentlich weitergearbeitet werden müsste. Wir werden miteinander überlegen, inwiefern das in Tagungen jetzt hier fortgesetzt werden kann, vielleicht dann auch in nächsten Publikationsprojekten oder Ähnlichem. Aber es wird, glaube ich, auch in vielen Gesprächen und Rückfragen deutlich, dass es doch noch so ganze Felder gibt, die lohnend sind, da aus philosophischer, theologischer, kulturwissenschaftlicher Perspektive den Blick drauf zu richten und weiter nachzugehen, welche Lerneffekte und welche Gewinne da eben auch zu entdecken sind. An dieser Stelle sage ich ganz, ganz herzlichen Dank dem Team des Haus am Dom rund um Joachim Valentin und alle, die hier für die hervorragend funktionierende Technik gesorgt haben und auch sonst für die Tagungen, die ja im Hintergrund des Kompendiums stehen, ein wirklicher Gewinn war. Herzlichen Dank Ilona Nord und Joachim Valentin als MitherausgeberInnen-Team dieses Kompendiums und natürlich allen Autoren und Autorinnen, die mitgewirkt haben mit viel Engagement und Kraft und vielleicht auch manchmal Nerven, die es gekostet hat, Texte abzuliefern. Ganz herzlichen Dank dafür und wir würden uns freuen, diese Diskurse miteinander weiterführen zu dürfen. Herzlichen Dank. Applaus